Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Studio Talk. Heute, wie ihr seht, nicht im Nuoviso Studio, sondern in den heiligen Hallen des staatlichen russischen Auslandsrundfunks RT Deutsch auf Einladung unserer Kollegin Maria Jansen. Maria, vielen Dank, dass wir hier drehen dürfen.
Vielen Dank für euer Interesse auch.
Es gibt einen aktuellen Anlass, warum wir hier sind, und zwar steht ja kurz bevor die Premiere zu deinem ersten Film Hilfstransport, eine Fahrt in den Donbass. Bevor wir dazu kommen, möchte ich ganz kurz erklären, Maria ist sozusagen selbst ein Kind des Donbass, dort aufgewachsen, zur Schule gegangen in Donetsk selbst. Dann bist du also nach Deutschland gekommen.
Bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich noch in Donetsk. Meine Familie wohnt auch immer noch dort. Und ja, das ist schon meine Heimatstadt, da wo ich aufgewachsen bin.
Ja. Dann hast du in Deutschland ein Grafikdesignstudium aufgenommen. Und,
Ausbildung.
Eine Ausbildung. Hast dann als Grafikdesignerin auch gearbeitet und dich auf den Münchner Mahnwachen herumgetrieben.
Ja, herumgetrieben ist ein guter Ausdruck. Es war tatsächlich so, dass nach dem Maidan und nach den Berichterstattungen, wie ich sie mitbekommen habe im deutschen Fernsehen, habe ich ein sehr einseitiges Bild von der sogenannten Revolution der Würde in der Ukraine bekommen. Und ich wusste, dass es einseitig ist, weil ich ja regelmäßig mit meinen Verwandten, mit meinen Freunden telefoniert habe, die in Donetsk gewohnt haben. Sie waren alle gegen den Maidan. Und diese andere Seite hat man halt auch gar nicht gezeigt, sondern man hat das so präsentiert, hier ist die Ukraine und alle Ukrainer, absolut wirklich alle, sind gegen Janukowitsch, und zwar, weil er prorussisch ist. Und so war das einfach nicht der Fall. Erstens, das war auch nicht der Grund, warum Menschen auf dem Maidan standen, warum die Ukrainer auf dem Maidan sich versammelt haben. Der Grund war vielmehr, dass sie gegen die Korruption in der Regierung waren. Sie haben sogar ein Video rausgebracht, die Maidan-Aktivisten haben ein Video rausgebracht, das war, glaube ich, Anfang 2014, musste irgendwo im Januar gewesen sein, wo sie gesagt haben, wir haben jetzt mitbekommen, dass unsere Demonstration hier wird in den westlichen Medien dargestellt, als würden wir gegen Russland demonstrieren. Wir wollen hier mit diesem Video was klarstellen, und zwar, wir demonstrieren nicht gegen Russland, uns geht es um die Korruption. Also das heißt, sie haben auch das klar ausgesprochen. Trotzdem war der Narrativ hier ja so, Ukraine will gegen Europa und will mit der russischen Diktatur und ist müde von der russischen Diktatur und Tyrannei und so weiter und so fort. Und das war gar nicht der Punkt bei dem Maidan. Erstens diese Lüge und zweitens, dass wir natürlich auch nicht erwähnt haben, dass selbst in Kiew, das ist die Hauptstadt, selbst in der Hauptstadt waren Menschen geteilter Meinung. Da gab es durchaus sehr viele Leute, die gegen Maidan waren. Auf dem Maidan waren sehr viele eingereiste Leute aus anderen Städten. Und die Kiewer selber waren sehr unzufrieden mit dieser Demonstration. Sie waren schon der Meinung, so, die waren auch durchaus grantig auf die und meinten so, ja, ihr behindert uns unseren Alltag, wir können nur nicht mehr zur Arbeit normal kommen. Also sie waren schon gegen diese Demonstration. Und natürlich auch, was mich sehr überrascht hat, dass man hier nicht berichtet hat, dass dort wirklich kostenloses Essen verteilt wurde. Es wurden Zelte verteilt. Wer bringt das?
Also, Demonstranten auch bezahlt?
Demonstranten wurden teilweise auch bezahlt. Es wurden Prämien angeboten, so nach dem Motto, wenn du einen Freund mitbringst, dann bekommst du noch mehr. Für jeden Freund mitgebrachten $100 und so weiter. Und natürlich auch die durchaus radikal gestimmten Gruppen, die man ja schon damals gesehen hat. Das waren nicht die Mehrheit, bei weitem nicht. Natürlich, die meisten Menschen waren friedliche Demonstranten. Aber es gab ja durchaus diese Provokateure, diese Gruppen, die sehr gehetzt haben. Die haben schon zum Putsch aufgerufen und so weiter. Und in jeder anderen deutschen Stadt, auch in München oder Berlin oder Hamburg, wenn Demonstranten sich so verhalten würden, dann würde doch der Staat eingreifen. Da haben wir ja auch in Hamburg gesehen, da waren es plötzlich alles aggressive, radikale Leute.
Obwohl auf dem Polizeivideo nur 3 Leute eine Flasche geschmissen haben.
Genau, und trotzdem, ja. Also es waren trotzdem ja dennoch radikale Gruppierungen, die es zu bekämpfen galt. Ja, die galt es ja ruhig zu stellen. Und somit wurde die ganze Demonstration gleich weggeschaffen. Und in der Ukraine, in Kiew, waren das Menschen, die liefen mit Waffen rum. Und es hieß ja trotzdem, es sind ja, guck mal, das ist ja oppositionelle und friedliche Demonstranten. Und das war halt mir alles. Und ich sah diese Berichterstattung hier und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, das ist nicht euer Ernst. Und genau, und das war der Grund auch, warum ich irgendwas gebraucht habe. Ich habe irgendeine Plattform gebraucht, wo ich meinem Ärger kundtun konnte. Und den habe ich, und das erste Mal, dass ich auf die Friedensdemos gegangen bin, das war in München am Sendlinger Tor, das weiß ich noch ganz genau. Ich bin davon ausgegangen, dass ich da gar nicht gut aufgenommen werde, weil ich dachte mir, niemand in Deutschland sieht diese Einseitigkeit, diese Verdrehung der Tatsachen, woher auch. Sie kommen ja nicht aus der Ukraine, sie haben ja nicht die Möglichkeiten, sie haben ja nicht die Quellen, die ich habe. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich mit Eiern beschmissen werde. Aber es war dem gar nicht so, sondern ich wurde sehr freundlich aufgenommen und ich war sehr nervös und ich habe gesagt, wir sind keine prorussischen Separatisten, wir sind die ostukrainische Bevölkerung, wir wollen einfach nur nicht diese Regierung, diese geputschte Regierung, die wollen wir nicht. Und sie meinten, und dann war ich überrascht, dass sie alle so auf mich zugekommen sind und meinten so, ja, das wissen wir, jeder blickt durch, der ein bisschen Menschenverstand hat, sieht ja auch, dass da was nicht stimmt. Und deswegen habe ich ja schon in diesen Montagsdemos, für mich war das ein
Akt der Befreiung.
Ein bisschen, ja, weil ich sonst, es war sehr schwierig, ich konnte mit niemandem darüber reden, weil in meinem normalen Freundeskreis waren Leute nicht so politisch oder ich konnte mich nicht frei äußern. Ich habe sehr oft auf Unverständnis, bin sehr oft auf Unverständnis gestoßen, so nach dem Motto, beruhig dich, ja. Und so, und ich dachte mir, ich rede doch schon ruhig. In meiner Heimat eskaliert es gerade und Leute haben das nicht verstanden. Und
dann hast du dort aber eben wieder erwarten, doch Leute kennengelernt, die deine Ansichten auch durchaus geteilt haben.
Ja.
Und es ist am Ende daraus die Idee sogar entstanden, einen Hilfstransport stattfinden zu lassen.
Ja.
Kannst du vielleicht kurz erzählen, wer die Leute waren, die dir da geholfen haben? Und wie denn dann die Idee überhaupt entstanden ist, einen Film daraus zu machen?
Ach, wir waren zweimal mit dem Hilfstransport nach Donetsk gefahren. Das erste Mal, und es entstand alles sehr spontan. Am Anfang war das ein anderer Friedensaktivist aus Hannover, Björn Apostel. Seine Idee war das, dass er überall in Deutschland die Aktion startet. Wir sammeln warme Sachen für die Leute im Krieg in Donbass. Und er hat aber die LKWs durch die Ukraine gefahren und somit kamen sie nie in Donetsk und Lugansk an. Seine erste Aktion. Mittlerweile die weiteren schon. Die hatte dann direkt in Donetsk gefahren. Mhm. Aber die erste Aktion damals, die dringte nicht nach Donetsk durch, weil eben auch die an diesen Blockposten sagt, also die ukrainischen Beamten oder ukrainische Armeeangehörige, die sagen so bis hierhin und nicht weiter, wir haben hier Krieg, das ist eine
gesperrte Zone.
Ja, gesperrte Zone, ihr müsst hier ausladen, ihr dürft hier nicht weiter. Und wir bei der Friedensdemos, also die Aktivisten, wir waren schon so enttäuscht, weil wir wollten natürlich auch, dass die Menschen, die am meisten leiden, auch was davon haben. Und und dann plötzlich kommt auf mich ein anderer Aktivist zu und sagt, du weißt du was, ich fahre mit meinem Auto, ich miete einen Anhänger, pack den Anhänger voll mit warmen Sachen und Spenden und ich fahre dann in den Krisengebiet. Und das sagte mir so, und ich stand da und sagte dann, ja, ich fahre mit, weil du brauchst natürlich russische Übersetzung, das geht ja nicht. Und ich kenne mich ja im Gebiet aus, also ich kenne die Mentalität, ich kenne da auch Menschen. Und natürlich kann ich meine Familie besuchen. Das ist eine Win-Win-Situation für mich. Aber natürlich, so fröhlich war das ja alles nicht, weil uns war ja schon klar, dass wir auch unser Leben riskieren, wenn wir dahin fahren. Denn in einem Kriegsgebiet ist nichts sicher. Niemand kann dir irgendwas garantieren, das ist klar. Und so ist es. Das erste Mal war das so, dass er tatsächlich einen Anhänger gemietet hat. Wir haben rund 140 Kisten mit warmen Sachen zusammengepackt aus ganz Deutschland. Dann sind wir mit seinem privaten Auto hingefahren. Und da waren wir 3 Tage nur, haben Hilfe verteilt und sind wieder zurück.
Aber da seid ihr nicht direkt durch die Ukraine gefahren, ne?
Nein, wir sind auch da, sind Außenrum. Wir. Genau, wir haben diesen Polen, Litauen, Lettland, Russland. Und Russland hat uns sehr geholfen. Sobald sie von unserer Aktion erfahren haben, haben sie gesagt, also ich hatte schon bereits einen Ansprechpartner an dem ukrainischen Zoll oder an dem russischen Zoll, die auf mich gewartet haben. Also sie haben natürlich alles kontrolliert, dass wir nichts Illegales reinfahren. Aber sie haben auf uns gewartet, also wir mussten nicht in der Schlange stehen. Und man kann sehr lange unter Umständen auf Zoll warten und so weiter. Und sie haben uns wirklich, innerhalb von einem Tag waren wir fertig. Und sie haben uns auch gesagt, wie wir am besten fahren, wo wir am besten durchkommen auch. Und also wirklich auch sehr geholfen und es so problemlos für uns gestaltet, wie es nur ging. Und beim zweiten Mal war es genauso gut, genauso. Da habe ich auch mich an russisches Zoll sofort gewendet. Auch da haben sie gesagt, ja, sagen Sie uns nur einen Tag, wann Sie fahren und wir warten auf Sie. Und beim zweiten Mal war das ja schon größer. Und das hat sich auch schon in den sozialen Netzwerken mehr rumgesprochen.
So dass dann klar wurde, jetzt wird ein Laster gebraucht.
Genau, genau.
Und dann, wie seid ihr dazu gekommen?
Genau so, dass wir, also das Auto von Hans, das beim ersten Mal mit seinem privaten Volkswagen in Donetsk fuhr, das ging ja kaputt bei der Reise. aber dann beim zweiten Mal, dadurch, dass wir auch schon viel mehr Spenden bekommen haben aus ganz Deutschland, da war ja klar, wir brauchen auch ein größeren Transporter. Und dann, wir haben erstmal rumgefragt, hat jemand einen Transporter, den wir benutzen können dafür? Und dann hatte keiner. Und dann haben wir einen Transporter und dann ist irgendwann uns die Idee gekommen, gut, wir müssen einen Transporter kaufen. Und ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil dann können wir dann auch öfter dafür, für diese Ziele einsetzen. Und er kann halt dann öfter die humanitäre Hilfe, das wäre unser humanitäre Hilfetransporter. Und die Aktivisten, auch Friedensaktivisten, haben uns sehr unterstützt, haben dann gespendet, so dass wir dann, und wir haben auch wirklich Glück, weil dieser Mercedes-Transporter, der war in Top-Zustand, das ist ein sehr alter Transporter gewesen, aber der war in Top-Zustand.
Für 6.000 Euro nicht selbstverständlich.
Absolut, ja. Und der hat eine Hebebühne, das heißt, man kann sehr gut Sachen reinladen und so weiter. Und dann kam es auch noch dazu, dass jemand aus Frankfurt mich anrief und sagte, ich arbeite in einem Krankenhaus und hier werden regelmäßig sehr gute Rollstühle und Rollatoren einfach nur abgeschrieben. Das ist so deutsches Gesetz. Es ist halt so, die sind nicht, weil sie in schlechten Zustand sind,
sind nicht kaputt. Und deswegen werden die aussortiert.
Genau, die werden einfach nur abgeschrieben, weil sie nach bestimmter Zeit nicht mehr gebraucht werden dürfen in den Krankenhäusern. Wollte sie haben? Und ich so, klar wollen wir sie haben. Das ist Gold wert, natürlich. Und so kam es auch wirklich dazu, dass wir alle mögliche Hilfe von überall in Deutschland bekommen haben, haben diesen Transporter gekauft. Dann hat sich auch einer gemeldet, der gesagt hat, ich kann den fahren, ich kann diesen LKW fahren, ich habe Führerschein und Erfahrung auch in solchen Sachen. Das war Jan Gulbinat, den man ja auch im Film sieht, ebenfalls ganz spontan damals auf der Sicherheitskonferenz-Demo getroffen in München. Auch durch Bekannte, durch eine gute Freundin kennengelernt und so kam es halt zustande. Und dann irgendwann kommt auf mich noch ein weiterer junger Mann zu, namens Michael Will, und sagt: Du, ich bin eigentlich ein Kameramann. Und ich habe auch eine sehr gute Kamera mir zugelegt und alles drum und dran. Ich arbeite als selbstständiger Kameramann und habe auch schon bei einigen professionellen Produktionen mitgewirkt. Ich würde liebend gerne mitfahren. Und dann fragte ich, ob ihm klar ist, dass er in ein Kriegsgebiet fährt. Und er meinte auch, alle Risiken seien ihm bewusst. Er möchte aber auch wirklich mit eigenen Augen sehen, was da vor Ort geschieht. Denn die Berichterstattung hier hat ihm ebenfalls nicht ausgereicht. Auch da hat er gesagt, es stimmt so vieles nicht. Ich möchte selber sehen, was da los ist. Und er hat mich auch gewarnt, ich bin auf keiner Seite. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer Recht hat, wer Unrecht hat. Ich weiß es nicht. Ich möchte mir aber mein eigenes Bild machen und ich möchte das auf Video alles festhalten. So entstand das dann, dass ein Kameramann mitkam. Mhm.
Hattet ihr Schwierigkeiten auf der Reise?
Wir hatten ein paar Mal, nicht wirklich Schwierigkeiten, aber in Litauen hat uns ein Polizist auf der Straße, ein Verkehrspolizist angehalten und wollte von uns Papiere haben. Und ich habe schon unsere Ausweise alle eingesammelt und wollte sie ihm geben. Und dann fragt er, was habt ihr da im Koffer? Und ich sagte, das ist humanitäre Hilfe für Donbass. Und dann meinte er so, ach nee, ich will nichts, dann fahrt weiter. Und er wollte auch unsere Ausweise gar nicht mehr angucken. Sagte, fahrt weiter, nein, es passt schon. Und das war für mich im Gegenteil. Ich hätte von Litauen sowas nicht erwartet. Ich habe das Gegenteil gehört. Sie wären da nicht so.
Ein NATO-Land und so.
Ist ein NATO-Land, ja. Und die sind Russen gegenüber auch nicht immer so wohlgesonnen. Obwohl ich eine gute Freundin aus Litauen habe. Und sie ist, sie sieht das auch so wie ich eigentlich, den Konflikt. Und in Lettland wurden wir ebenfalls angehalten, aber da hatten wir, das war unser eigener Fehler, weil
da
wir...
Da habt ihr festgestellt, dass man so eine Fahrtscheibe eigentlich...
Tacho kaputt, Vignette ist nicht da, nicht gekauft und auch da, also in Deutschland wäre unsere Reise da zu Ende. Das ist ganz klar. Und dann haben sie auch so sich beraten unter sich und irgendwann habe ich auch gesagt, ja bitte, das ist doch Hilfe für Donbass, das sind Menschen, die leben im Krieg. Sind warme Sachen, gucken Sie an, Sie können sich das ja alles angucken, bitte. Und dann machten sie den Koffer auf, sahen die Rollatoren, die warmen Sachen in den Kartons und haben dann auch gesagt, ja gut, aber eine Strafe habt ihr, ja, das wisst ihr. Und 170 € Strafe müssten wir dann zahlen.
LKW-Verhältnisse ist das wenig. Ja.
Ja, das ist sehr, sehr wenig.
Auch für deutsche Verhältnisse.
Ja, die ursprüngliche Strafe, die eigentliche Strafe bewegte sich schon im 2000 oder 3000 Bereich. Mhm.
Jetzt seid ihr da also über Russland in den Donbass eingereist. Mhm. Was war denn jetzt die erste Station? Wo habt ihr die ersten Hilfslieferungen abgeworfen?
Oh, das weiß ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, das war Tschernuchino und Nikishina. Und wir sind da sogar öfter hingefahren. Die Balzewa und Uglegorsk, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr, welche Stadt die erste war, aber das waren so die kaputtesten Städte, Nikishina, Tschernuchina, Debaltseva, Uglegorsk. Sie haben sehr gelitten und waren fast komplett zerbombt. Das ist eine Kulisse, die man sonst, ich glaube, nicht mit normalem Menschenverstand vorstellen kann. Also das ist, wenn wirklich jedes Haus, jedes Wohnhaus, jedes einzelne auf beiden Seiten der Straße zerbombt ist. Mhm. Und man sieht ja ganz normale, so alltägliche Gegenstände wie Straßenbahn, die zerbombt ist und so weiter. Also, und dann, ja, das ist schon, diese Städte haben sehr gelitten. Und dennoch leben dort Menschen, weil sie nirgendwo zu gehen haben. Und sie bleiben einfach dort in diesen zerbombten Häusern.
Also teilweise zerstörte Gartenlaube und dann fährt da ein Laster vor und man ruft hier wir haben Hilfsgüter und dann kommt hier und da dann doch noch eine Rentnerin raus, die nicht glauben kann, dass...
Ja, wenn man kommt an und man sieht nur Ruinen und das sieht aus wie eine ausgestorbene Stadt, sehr surreal. Und dann, wir waren mit diesem Hilfsbataillon unterwegs, den heißen Engelbataillon, so haben sie die Menschen dort, bezeichnen sie die
Menschen
dort.
Das war eine Truppe aus Russland, ne? Das ist eine Truppe aus Russland, oder?
Nein, nur der Alexei Smirnov.
Nur der Anführer.
Der Anführer, ja, genau, der das ins Leben gerufen hat. Er ist ein ehemaliger russischer Regisseur. Und er hat seit dem Ausbruch des Konfliktes hat er alles verkauft, was er hatte. Er hatte eigentlich ganz gutes Leben in Russland, war auch nicht also er war ein erfolgreicher Regisseur in Russland. Und dann hat er das alles aufgegeben, hat sich einen Minibus gekauft und ist nach Donetsk gefahren und nach Lugansk. Und zuerst hat er da Medikamente verteilt, die dringend notwendig waren, zum Beispiel Insulin und so weiter. Und dann entstand daraus, es haben sich immer mehr Leute angeschlossen, junge Männer aus der Region, die gesehen haben, was er macht und sagten, ja, ich möchte da auch mitmachen. Und so entstand irgendwann ein Bataillon aus 18 Männern.
Freiwillige.
Freiwillige, die nur damit beschäftigt waren, dass sie humanitäre Hilfe durch die Regionen verteilt haben. Und mit denen waren wir unterwegs ein paar Tage. Und genau so machen sie das. Also sie kaufen zuerst ganz groß ein.
Das sieht man auch im Film ganz genau, großartig. Eine Reihe von 10 oder 12 Einkaufswagen hintereinander bis oben hin voll. Ja. Danach wird dann also die ganze Regale erstmal leer geräumt.
Ja, und das haben wir dann sortiert alle. Und das ist alles ein erarbeitetes Team, ein sehr gut ausarbeitetes Prozess. Und dann kommen sie wirklich auch so mitten in die Stadt, in diese leere, ausgestorbene Stadt ein, halten mitten auf der Straße an und rufen humanitäre Hilfe, wer will humanitäre Hilfe, und dann sieht man, es kommen Menschen raus und ja,
wo man nicht glaubt, Frauen, dass Menschen noch drin leben.
Frauen und Rentner, ja, hauptsächlich, und holen sich diese Pakete ab.
Jetzt bist du ja selbst in Donetsk groß geworden, in dem Teil, der heute nicht zerstört ist. Ne?
Ja.
Aber du bist sicher auch an Stellen rumgekommen, die du als Kind auch schon gesehen hast, als sie noch heil waren. Was waren das für Orte, beziehungsweise was ist das für ein Gefühl, da so hinzugehen? Ich versuche das jetzt für mich als Deutschen, wenn ich überlege, ich käme jetzt in meine Heimatstadt Chemnitz und die läge da zerbombt am Boden. Ich wüsste nicht, wie ich darauf emotional reagieren würde.
Ja, das ist auch, es ist ein ganz komisches Gefühl natürlich, das ist nichts, was man beschreiben kann. Das ist es ist viel Schmerz natürlich dabei, aber auch Hilflosigkeit. Absolute Hilfe, weil man kann nichts machen. Man muss das einfach nur so hinnehmen. Und man fühlt sich sehr in eigenen Rechten verletzt und als Mensch auch gar nicht respektiert. Und natürlich ist es auch vor allem, hätte ich nie gedacht, dass mit meiner Heimatstadt sowas passiert. Und im Gegenteil, ich dachte mir, es geht eigentlich bergab. Die Stadt war meines Erachtens nach am Aufblühen und dann plötzlich das. Ja, das ist schlimm und auch natürlich, dass die Menschen so sich auch hilflos fühlen, dass sie sich nicht gehört fühlen, auch vom Westen. Sie fragten auch sehr oft, wo bleibt denn der Westen? Wo bleibt denn der Westen mit ihren Freiheiten und Demokratie werden. Die bleiben bei uns auf der Strecke. Wir werden bombardiert von der eigenen Regierung und der Westen schaut hin und macht nichts. Wie kann das sein? Und natürlich waren sie auch deswegen, hauptsächlich sogar deswegen erfreut über die humanitäre Hilfe aus Deutschland. Noch nicht mal, weil sie diese Sachen da vielleicht unbedingt gebraucht haben. Sie haben dieses Unterstützungsgefühl.
Gemerkt, es denkt jemand an sie.
Genau,
es kümmert
in Deutschland
sich aus dem Westen um sie.
Genau, in Deutschland denken Leute an sie und sie sind sie haben ihr Mitgefühl Also sie haben dann vielleicht sich gestärkt gefühlt, dass sie nicht komplett im Stich gelassen sind von der ganzen Welt, sondern es gibt Menschen, die an sie denken. Und das war eigentlich unsere Message auch. Das war für uns das Wichtigste. Ja.
Hast du dich selbst jetzt, während ihr da überall wart, auch da, wo eben Ruinen standen, ihr seid ja auch in etlichen rumgeklettert, ich denke da an den einen Flughafen, immer das Gefühl gehabt, in Sicherheit zu sein?
Überhaupt nicht. Und das ist auch das, das ist ja auch das sehr Skurrile am Krieg. Ich sage dazu, das ist so ein schleichender Krieg. Das ist nichts, was die ganze Zeit präsent ist, sondern wenn es über deinem Kopf pfeift, dann, also mir ging das so, ich wusste nicht, wohin, nach links, nach rechts.
Man weiß nicht, wo es runterkommt, ja.
Ich konnte das noch nicht unterscheiden. Wobei ich auch sagen muss, dass die Donetsk und Lugansk mittlerweile da schon unterscheiden können. Und wir haben sogar Kinder gefragt. Einer war 8 und der andere war 12. Auf Fahrrädern kamen sie. Und wir fragten sie, sind das Kommende oder Gehende? Und sie sagten, es sind Gehende.
Also und sie konnten sogar Richtung Ukraine geschossen.
Genau, und
werden.
Sie konnten sogar benennen, was genau das ist und so weiter. Und sie waren eigentlich ganz, wir waren also ein bisschen am Panik schieben. Und dann haben wir diese zwei Kinder auf den Fahrrädern gesehen, wie sie trotzdem auf ihren Fahrrädern so durchgefahren sind, als wäre nichts. Und wir fragten sie, sind das wir, erwachsene Leute, fragten diese Kinder, sind das Kommende oder Gehende? Wo soll man hin? Und sie so ganz ruhig, ach, es sind Gehende. Ja. Und das ist auch schrecklich, finde ich, dass es, wenn Kinder sowas unterscheiden können. Das ist doch wirklich kaputte Welt, muss das sein,
ja, für ein Kind, finde ich. Wenn sie schon hören können, ob das jetzt echte Patronen waren oder welches Kaliber das war,
ja,
und so.
Ja, sogar das können sie, also das Kaliber weiß ich nicht, aber sie können sagen, naja, das war ein Grad oder das, oder das war Uragan oder was auch immer.
Das sind
immer
Sachen, die du und ich nie jetzt als Kinder gelernt haben.
Und gut, auch gut so, ja.
Ja, was sie aber gelernt haben, weil es zum Überleben dazugehört. Ne?
Ja, sie mussten das zwangsweise. Ja, aber das Erschreckende ist ja auch, selbst wenn man weiß, okay, es kommt von links nach rechts, also muss ich in andere Richtung laufen. Selbst da ist man nie sicher, weil wo willst du hin? Also wenn du dich in einem Keller versteckst und es soll und dieses Haus wird getroffen, dann bist du quasi auch lebendig begraben. Das ist jetzt auch kein gutes Szenario. Es gibt aber auch sehr oft Situationen, wo irgendwo im Vorgarten eine Rakete drin steckt, die noch nicht explodiert ist. Bei manchen ist das zwar ausgeschildert und manche Menschen haben einfach nur von der Hand selber mit Farbe irgendwo auf eigenem Tor reingeschrieben, Vorsicht, unexplodierte Geschosse. Aber nicht alle machen das natürlich. Manche laufen einfach um ihr Leben, was ja auch verständlich ist. Und daher hat man immer diese Ungewissheit, dass man nirgendwo reingeht oder auch noch nicht mal die Straße entlang geht, die man nicht kennt. Mhm. Es gibt auch sehr viele Sprengfallen, sehr, sehr viele.
Du sogar bist fast auf eine draufgetreten, ne?
Ich nicht, aber ein unserer Begleiter, Andrei Lunyov, der hat uns so viel mitgeholfen, er hat uns ständig begleitet und er ist auch ein Reporter gewesen. Und er kannte sich schon auch in den Regionen auch aus. Und er war dann, kurz nachdem Film gedreht worden war und wir waren bereits in Deutschland, ist er auf eine Sprengfalle getappt und wurde sehr schwer verletzt. Ich habe dann plötzlich Anruf von Bekannten und Freunden bekommen und auch meine Mutter. Sie sagten, ja, sitzt du? Dann setz dich lieber hin. Jetzt kommt eine schlechte Nachricht. Und Andrei ist im Krankenhaus. Was ist passiert? Sprengfalle. Und dann, meine Mutter sagte, schalte das Fernsehen an. Das russische Fernsehen hat darüber berichtet. Ich sehe plötzlich meinen guten Freund, der ja bei mir die ganze Zeit war, in Donetsk, mit dem ich Tee zusammen getrunken habe, der plötzlich da liegt und sein komplett mit Blut beschmiert und die Ärzte versuchen, sein Leben zu retten und tragen ihn ins Krankenwagen. Und ja, mittlerweile ist er körperlich behindert. Also hat schwerste Verletzungen im Brustkorb, im Kopf erlitten, sodass seine eine Hälfte seines Körpers gelähmt ist. Mhm. Und er kann seinen Beruf nicht mehr ausüben und ist eigentlich jetzt auch auf Hilfe anderer Menschen angewiesen, mhm, und kann auch nicht mehr normal sprechen.
Es gibt ja da in der Region einige Krankenhäuser, so ambulante, die zum stationären Krankenhaus umfunktioniert wurden, wo dann also auch Kämpfer behandelt werden, mhm, die jetzt eine Beinverletzung haben. Du hast mit mehreren davon gesprochen in dem Krankenhaus, und einer, der also nur an Krücken gehen konnte, wollte direkt aus dem Krankenhaus dann wieder ins Gefecht.
Mhm. Alle. Mhm. Fast alle, die wir gefragt haben.
Ist der Normalfall,
haben gesagt, ja, natürlich. Und ich fragte, ja, was würdest du denn jetzt machen, wenn du jetzt wieder gesund bist? Ja, natürlich wieder an die Front. Und ich fragte dann immer, sicher, wirst du wirklich wieder an die Front? Und ich so, ja, was soll ich noch machen? Soll ich noch hier sitzen und warten, bis irgendeine Mine meine Familie tötet? Was habe ich denn für eine Wahl? Hm.
Deine Eltern wohnen jetzt in Donetsk, mhm, und hatte ich schon gesagt, im nicht zerstörten Teil. Allerdings sind ja auch sie irgendwie betroffen davon, dass die Ostukraine, also der Donbass, verwaltungstechnisch abgeschnitten ist und finanziell, also es kommen keine Renten mehr aus Kiew, keine Gelder für Infrastruktur, irgendwas. Wie überleben die denn da? Was macht denn der durchschnittliche Bewohner, der noch in einer intakten Wohnung wohnt, um über die Runden zu kommen?
Tatsächlich hat Donetsk und Lugansk sind ja auch sehr kohlreiche Regionen und sie leben auch vom Kohlverkauf, und das fließt tatsächlich in die Staatskasse. Also das wird jetzt nicht, wie man vermutet hat, im Krieg, es ist ja sehr einladend, dass Menschen sich dran bedienen an diesen Geldern. Das geschieht nicht, sondern das Geld fließt tatsächlich in die Staatskasse. Das machen sie, also es ist so Selbstdisziplin, die sie da betreiben.
An wen wird die Kohle verkauft?
Ich glaube, also bis vor kurzem noch an die Ukraine, bis die Ukraine jetzt verweigert den Kauf von der Kohle. Aber bis vor kurzem haben sie die Kohle noch eingekauft. Hm. Aber jetzt glaube ich hauptsächlich an Russland, an Weißrussland, an alle möglichen Länder, die halt an dem, also da sind sie, glaube ich, auch recht freundlich anderen Ländern gegenüber. Von daher kommen sie in diesem Fall schon teilweise sogar besser über die Runden als manche ukrainische Städte. In Kiew zum Beispiel, das erzählen mir auch meine Freunde, die dort leben, gibt es keine Heizung. Also sie frieren in Kiew, weil sie kaufen jetzt
keine Kohle leisten.
Eben, und jetzt kaufen sie die Kohle von den USA, die ja was 3-4 Mal so teuer ist. Ja. Und natürlich bekommt man das auch mit. Das Schlimme ist ja auch, die Renten werden nicht mehr ausgezahlt an die, gerade diejenigen trifft es halt am meisten, die am meisten Hilfe brauchen.
Die Schwächsten.
Genau, und meine Mutter sagt ja auch, das ist so ungerecht. Ich habe mein Leben lang in die ukrainische Staatskasse eingezahlt, mein Leben lang. Und jetzt sagen sie einfach, nö, kriegst du nicht. Und
nur wie überlebt man dann?
Also man kann tatsächlich noch die Renten kriegen, aber dafür muss man in die Ukraine reisen. Das heißt, man muss durch die Frontlinie an zig
Blockposten von seinem
an zig Blockposten vorbei, und das muss man hin und zurück. Also es ist eine sehr schwierige Reise. Nicht alle Menschen über 60 können so eine Reise auf sich nehmen, aus Gesundheitsgründen auch. Und natürlich ist es auch immer mit sehr großem Lebensrisiko verbunden, weil gerade diese Blockposten, die werden oft beschossen. Und in der Vergangenheit hatten wir das ja auch schon nicht einmal, dass die Passagierbusse getroffen wurden, und es starben sehr viele Menschen, kamen dabei um. Und dieses Risiko geht man verständlicherweise ungern an.
Kann es auch sein, dass einige von den Blockposten auch hier und da mal bei den Durchreisenden die Hand aufhalten und sagen, zeig mal, was du so dabei hast?
Also ich weiß es selber nicht, weil ich bin nie durch diese Blockposten gefahren, ehrlich gesagt. Aber meine Eltern haben mir erzählt, meine Mama hat mir erzählt, ja, dass nicht selten kommt es dazu, dass zum Beispiel auf der ukrainischen Seite Geld verlangt wird, dass sie sagen so, ihr kommt hier nur durch, wenn ihr uns ein bisschen was gibt.
Das heißt, man muss befürchten, als jemand, der im Donbass wohnt und sich durchschlägt, bis auf die pro-westliche ukrainische Seite, dort seine Rente abholt und dann versucht, wieder zurückzukommen, dass man letztlich ohne diese Rente wieder zu Hause ankommt, dafür aber sein Leben riskiert hat?
Ja, ich würde nicht sagen, dass man direkt die ganze Rente abgenommen bekommt. Bis jetzt sind mir solche Fälle nicht bekannt, aber sie verlangen schon hier und da Geld, oder es kann auch schon durchaus sein, dass sie irgendwas abnehmen, was denen gefällt, das Smartphone oder was auch immer, wenn einer sich besonders irgendwie stur verhält vielleicht oder so. Also es ist ja auch, die sind der Willkür dieser Soldaten ausgeliefert.
Mhm. Wie ist denn jetzt aktuell die Situation? Gibt es überhaupt eine Perspektive, dass dort mal der Krieg endet? Es gab ja da jetzt erst vor wenigen Tagen einen Beschluss in der Kiewer Rada zu der Sache.
Ja, dass Präsident Poroschenko hat ein Gesetz verabschiedet und dafür hat natürlich die Mehrheit abgestimmt, dass die okkupierten Regionen werden ja jetzt als offiziell besetzt angesehen, von Russland besetzt, und sie müssen reintegriert werden in die Ukraine. Und das ist natürlich ein Gesetz, wo das auch der Bevölkerung in Donetsk und Lugansk, sie machen sich Sorgen. Deswegen natürlich sind sie erschrocken. Und sie sagen, ich verstehe nicht, was das soll. Was ist mit Minsk II, der ja ganz klar sagt, dass sowas nicht geht. Der ganz klar sagt, diese Region muss einen Sonderstatus bekommen. Und sie haben jetzt Sonderstatus bekommen, aber nicht in dem umfassenden Sinne, sondern es ist nur befristeter Sonderstatus, der immer wieder verlängert wird. Gedacht ist aber natürlich, und was auch Sinn macht, ist, dass dieser Sonderstatus auch so in Gesetz reingeschrieben wird, dass es dauerhaft bleibt. Also dass das natürlich ins Gesetz, in den ukrainischen Gesetzen, die ukrainische Verfassung mit implementiert wird. Und das ist bis jetzt nicht der Fall. Und natürlich fürchten Menschen in Donetsk und Lugansk Verfolgungen dann, wenn das nicht, sollte Ukraine diese Regionen nicht als dauerhaft, als Sonderregionen mit Sonderstatus anerkennen. Und dadurch können die weiteren Punkte dementsprechend nicht erfüllt werden von dem Minsk-Abkommen. Und jetzt, anstatt dass man sich Mühe gibt, die Punkte des Minsk-Abkommen 2 umzusetzen, beschließt der ukrainische Parlament jetzt diesen skurrilen Gesetz, der jetzt absolut fraglich ist, was er bringen soll. Denn wir wissen doch, auch die Ukraine, die Abgeordneten des ukrainischen Parlaments wissen doch selber ganz genau, dass sie nicht einfach so jetzt einen Krieg anfangen können. Von daher ist es natürlich fraglich, was wollen sie damit eigentlich jetzt wirklich erreichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich zu einer Eskalation kommen wird, denn die Ukraine hat auch wenig davon, wenn sie einen Krieg entfachen in ihrem Land. Außer, dass vielleicht Petro Poroschenko mehr von seinen Granatenwerfern verkaufen kann. Aber ansonsten wird ja das Land enorm darunter leiden. Und sie werden auch dann, wenn so ein Kriegszustand im Land ist, sinken ja auch die Aussichten auf Europäische Union für sie. Also für die ist es ja auch nicht zum Vorteil.
Ja klar, aber es befinden sich ja andererseits jede Menge sogenannte Militärberater der Vereinigten Staaten im Land, auch von CIA und Co. Es gibt eine Militärbasis vor der Küste, also 10 Kilometer von der Krim entfernt, ja, haben die USA da jetzt so eine Militärbasis hingestellt. Es gibt
und natürlich andere, die NATO-Übungen, die permanent stattfinden.
Ja, militärische Großübungen und auch Installationen auf dem Gebiet der, des großen Teils der Ukraine. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht ganz genau. Und das ist aber auf jeden Fall sehr provokativ. Also, dass das provoziert und weiter zu Anspannungen führt, so ein Gesetz, das ist klar. Und hier ist natürlich die weiteren Mitglieder des Minsker Abkommens gefragt, Deutschland und Frankreich, ob sie jetzt Druck auf Ukraine machen, dass in Bezug eben auf Minsker II-Abkommen und auf die Durchsetzung des des Abkommens. Das ist natürlich das, was mich jetzt am meisten interessieren würde. Was macht jetzt Deutschland? Was macht jetzt Frau Merkel?
Ja, offenbar nichts. Ne? Man denkt ja, dass die Ostukraine, wie du schon gesagt hast, von den Russen besetzt ist. Hast du denn überhaupt Russen gesehen, als du da warst? Also russisches Militär?
Russisches Militär habe ich nicht gesehen, aber ich habe freiwillige Kämpfer aus Russland gesehen, getroffen. Wir haben sie auch im Film interviewt. So ist das, also durchaus, Russen sind schon da, aber keine reguläre Armee. Nee, nein, die habe ich nicht gesehen. Und auch
keinen einzigen Militärjeep, keinen Laster, keinen Panzer, ganz zu schweigen, nichts.
Nein, und die Kämpfer selber haben mir erzählt, zumindest, dass die Waffen, die sie ja haben, haben sie von der ukrainischen Armee, wenn sie als Trophäe, also quasi, wenn sie gewonnen haben, eine Schlacht
den
Ukrainern abgenommen, ganz genau. Mhm. Also daher hatten sie, also zumindest ist das so die Erzählung. Ich kann ja nur das hinnehmen, was mir erzählt wird. Ich kann selber das schwer überprüfen, sagen wir so. Aber und es ist ja auch, man sieht ja auch, dass es die gleichen Waffen ist auf der ukrainischen und auf der Donetsker Seite sind im Großen und Ganzen die gleichen Waffen im Umgang.
Ja, schwierige Situation, ne? Also es ist wohl ganz gut gewesen für dich, dass du vor einigen Jahren hierher gekommen bist nach Deutschland. Jetzt bist du Journalistin, also Festangestellte, also man sagt auch Redakteurin, ne? Machst hier Videobeiträge bei RT Deutsch. Ich war ja selbst bei der Bild-Zeitung, deswegen denke ich, ist der Kontrast ganz gut. Also wenn ich angerufen habe als Bildredakteur bei irgendeiner staatlichen Behörde, dann sagte der Pressesprecher sofort, also so sinngemäß, ja, war jedenfalls sehr entgegenkommend, sprich und befiehl, wir folgen dir, so ungefähr, ja. Also da konnte man wirklich mit jedem Anliegen sich hinwenden. Wie ist denn das, wenn jetzt RT Deutsch anruft und möchte irgendeine Information haben? Wird man da immer fair behandelt?
Bei den Behörden schon. Also ich hatte nie, wenn ich bei der Polizei angerufen habe, wegen einer Demonstration mich erkundigt haben oder bei Bundespressekonferenz, da sehe ich keine Nachteile. Da wird mir ganz normal begegnet. Aber nicht normal wird mir gegenüber begegnet. Sonst im alltäglichen Leben, wenn ich sage, dass ich bei RT Deutsch arbeite, dann sind mir Leute gegenüber sehr unfair und ich muss mir sehr oft anhören, dass wir russische Propaganda.
Auch wenn du als Privatperson.
Als Privatperson oder jetzt wie vor kurzem, wo ich zum Beispiel, wir sind immer wieder auf der Suche nach irgendwelchen coolen Locations, wo man auch Interviews drehen kann und so weiter. Und da ist man auch oft, da bin ich ja auch als RT-Deutsch-Reporterin unterwegs in diesem Sinne und ich frage dann nach, wie sieht es aus, können wir bei Ihnen ab und zu Interview drehen und wo. Ich weiß, dass diese Location anderen auch zur Verfügung stehen, werden sie uns nicht erlaubt und nicht selten sogar mit der Begründung, ihr seid alles russisches Propaganda, ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Ich versuche mich dann natürlich auf Sachlichkeit zu berufen und sagen, ja, vergessen Sie bitte nicht, dass es leicht Unterstellungen zu machen und haben Sie denn selber RT Deutsch gelesen? Nein, aber ich habe über euch gelesen, hier und da und im Internet steht, dass ihr alle Propaganda seid. Und das ist es hindert schon einem teilweise auch an der Arbeit. Und ganz viele Leute, die wir einladen von der SPD oder von der CDU, wir werden oft gefragt, wieso lädt ihr nicht mal jemanden aus der CDU ein? Tun wir. Niemand, oder die Grünen, sie wollen mit uns nicht sprechen. Sie wollen mit uns einfach nicht. Also es ist egal welches Thema, sie lehnen grundsätzlich in 99% der Fälle jegliches Gespräch mit RT Deutsch ab. Also das ist so der Stand der Dinge. Und das ist, es erschwert natürlich auch einem die Arbeit, weil ich habe ja eine sehr begrenzte sehr begrenzte Möglichkeiten, somit viel begrenzter als sie zum Beispiel sie bei der Bild haben. Also mir stehen viel weniger Möglichkeiten und Werkzeuge zur Verfügung.
Also ich war ja jetzt kurz vor der Wahl bass erstaunt, als ich gesehen habe, dass Außenminister Sigmar Gabriel RT Deutsch ein Interview gegeben hat. Das fand ich schon an sich äußerst bemerkenswert.
Ich fand das auch sehr gut, ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Gabriel uns zugesagt hat.
Auch nicht selbstverständlich gewesen, ne?
Absolut. Und ich habe auch gehofft, dass es vielleicht auch ein Zeichen setzt und dass die anderen vielleicht dann auch die Hemmungen generell gegenüber RT Deutsch vielleicht mehr fallen. Aber ja, mal sehen, wie das jetzt wird. Also wie gesagt, also bis jetzt merke ich nicht wirklich was davon. Und auch erst jetzt vor kurzem wurde mir wieder bei einer Location-Suche gesagt, mit RT Deutsch möchte ich nichts zu tun haben.
Ja, das ist ziemlich tragisch, ne? Also ja. ich kann nur immer wieder sagen, also ich kann nicht nachvollziehen, wenn einer sagt, RT Deutsch macht Propaganda, dann müsste man zunächst mal fragen, heißt das, die berichten was Unwahres, also was nicht stimmt oder so, ja? Dann, wenn man das fragt, lautet dann die Antwort meistens, naja, das meiste, was die berichten, das stimmt schon, aber die berichten das, um einen Propagandazweck damit zu erfüllen. Also das heißt, selbst wenn sie einen Skandal ausgegraben haben, der den Tatsachen entspricht, dann machen die das, um die Lage bei uns im Land irgendwie zu destabilisieren. Wo ich jetzt sage, als ehemaliger Mainstream-Journalist, das muss unsere Medienlandschaft aushalten einfach. Ne? Dafür gibt es Artikel 5 Grundgesetz. Jeder, und das bedeutet auch RT Deutsch, darf seine Meinung frei in Wort, Bild und Schrift frei äußern und so weiter und so fort. Ne?
Ja, könnte man meinen, also dass eben Demokratie das noch aushalten kann. Aber und auch bei den rechtlich öffentlichen oder Mainstream-Medien hat doch niemand so viel Werbung für die AfD gemacht als sie selbst.
Ja. Ja.
Und das jetzt, also man kriegt ja auch mit, jetzt wird Russland dafür verantwortlich gemacht, dass jetzt AfD in den Bundestag eingezogen sind. Das war natürlich der Russe.
Hat man das wirklich schon gesagt, ja?
Ja, russische Unternehmen im Hintergrund, die
bei Facebook Werbung
auf geschaltet. Twitter und auf Facebook, die diese Nachrichten gepusht haben, sie quasi Werbung für die AfD gemacht haben und sie promotet haben, was ja natürlich völlig absurd ist, weil damit lenkt man auch von den wesentlichen Problemen im Land ab. Das ist
also ich recherchiere ja zum Beispiel viel nach, wenn gerade Nachrichten kommen über Militärmanöver oder wie viel da Panzer ausgeladen werden und verschifft werden irgendwo, das recherchiere ich immer nach. Und wenn ich dann jemanden höre, der sagt, das wird von RT Deutsch alles verzerrt berichtet und so, dann kann ich immer nur sagen, also meiner Meinung nach ist das Gegenteil der Fall. Ja? Ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal RT Deutsch beim Lügen erwischt. Ja? Wohingegen, wenn ich mir also wirklich so manche ARD- und ZDF-Sendungen anschaue, vor allem so bei Fakt, wenn es um das Verhältnis zu Russland geht, also da sind schon ganz finstere Gesellen am Werk, ne? Hin und wieder.
Also ich würde ich meine auch, dass ich in meinen Beiträgen sehr darauf achte, dass ich nichts überprüft, Unüberprüftes einfach so weiter verbreite. Also ich versuche schon, so gut es geht, Sachen zu überprüfen. Nichtsdestotrotz, es kann, kommt natürlich auch zu Fehlern hier. Also es ist schon auch bei mir vorgekommen, dass es, aber ich versuche das auch dann meistens auch klarzustellen. Das war ein Fehler von mir, das habe ich gesagt, und in Wirklichkeit stimmt die Zahl nicht. Die Zahl ist mittlerweile so und so. Also das versuche ich schon bei Möglichkeit, so gut es geht, auch klarzustellen. Ich lege Wert drauf. Ich kann ja jetzt nicht für alle Kollegen sprechen, die in anderen Medien, aber bei uns auch in der Redaktion, habe ich schon durchaus das Gefühl, dass meine Kollegen Wert drauf legen. Ja.
Kommen wir jetzt nochmal auf die Premiere zurück, die ja stattfinden soll am 25. Oktober um 20 Uhr im Berliner Kino Babylon. Ist alles offen, oder? Wie viele Leute werden da kommen? Wie viel erwartest du?
Ich hoffe, dass der Saal sich fühlt natürlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn er sich komplett fühlt. Es sind 500 Plätze und ich würde mich wirklich über jeden Interessenten freuen. Und auch vor allem Leute, die Bild-Zeitung lesen, und vor allem Leute, die die deutsche Berichterstattung vergleichen können, dann. Also ich freue mich auch auf jeden Fall auf diese Premiere. Es ist natürlich jetzt schon so, dass der Film entstand in 2015. Das heißt, es ist schon mittlerweile 2 Jahre her, seit diese Szenen aufgenommen worden sind. Aber es ist immer noch aktuell. Die Menschen, die wir interviewt haben, haben seitdem ihre Meinung nicht geändert. Also
es hat sich auch an ihrer Lebenssituation nichts verändert.
Ganz genau. Und ich hoffe doch wirklich, dass Menschen sich das einfach nur anschauen. Sie müssen auch, es kann ja sein, dass sie trotzdem ihre Meinung danach behalten. Es ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist auch, finde ich, wichtig, die Menschen im Krieg sich anzuhören. Was sagen sie? Mhm.
Wird es denn eine Diskussion dann nach dem Film geben? Wirst du mit den kritischen Besuchern darüber diskutieren?
Ja, gerne. Was heißt, also wenn es eine sachliche Diskussion ist, dann sehr gerne. Aber sehr oft leider ist es so, dass Leute auf mich zukommen, wie auch beim letzten Mal, als wir im Babylon-Kino waren und da fand eine Premiere des Filmes über den Donbass von Mark Bartelmay statt.
Ukraine in Agony.
Genau, und da kamen auf mich Ukrainer, meine Landsleute kamen auf mich zu und sagten, wenn es ihnen doch in Ukraine nicht gefällt, dann sollen wir das Land verlassen. Also sowas geschieht leider sehr oft. Und auf solche Gespräche würde ich gerne verzichten, aber eine sachliche Diskussion kann ich nur begrüßen.
Aber du kannst ja sicherlich auch was dazu sagen, wenn dich jetzt jemand bezichtigt, eine Vaterlandsverräterin zu sein. Dazu hast du ja bestimmt eine Meinung.
Ja, ich finde natürlich nicht, dass ich Vaterlandsverräterin bin. Ich finde, dass Maidan, auch wenn ich gegen Korruption jederzeit unterschreiben würde, aber die Methode, die Regierung zu stürzen, mit Hilfe einer Intervention, was auch immer. Also ich finde sie immer fraglich, zumal Janukowitsch ja sowieso nur noch ein paar Monate im Amt war. Danach wäre er sowieso neuer Präsident gewählt worden. Das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, dass man auch in Deutschland auch erwähnen sollte, der auch eine andere, etwas anderes Licht auf die ganze Maidan-Geschichte wirft, denn die Zeit von Janukowitsch war ja schon so gut wie abgelaufen. Also was bringt noch, wofür der Putsch, wofür, wenn es doch sowieso bald vorbei ist?
Man weiß es nicht, ja. Also die USA haben ja da 5 Milliarden US-Dollar investiert seit 1992 in die Ukraine, um sie, wie es offiziell hieß, zu unterstützen.
Um Demokratieentwicklung zu unterstützen.
European Aspirations. Genau. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass da wirklich im US-Außenministerium in einer speziellen Abteilung dafür Leute rumsitzen und die nichts anderes zu tun haben, als die Chance auszurechnen, unter welchen Bedingungen jetzt die nächste Einmischung zugunsten der eigenen Interessen ausgehen könnte oder eben zugunsten der Leute, denen wohl Janukowitsch angehört hat, politisch jedenfalls. Ne?
Genau, von daher, also empfinde ich diese Methode generell, grundsätzlich fand ich sie fraglich, ob sie dem Land was gebracht hat. Na, sehen wir heute, dass das eher nicht der Fall ist. Das Land ist, hat inneren Konflikt. Die Lebensbedingungen sind um einiges schlechter. Sie haben sich verschlechtert. Also sie haben sich ja auch für bessere Lebensbedingungen einsetzen wollen. Erreicht haben sie genau das Gegenteil. Und das ist das, wovor ich auch Menschen von vornherein gewarnt habe. Und von daher sehe ich nicht, wo meinerseits der Verrat ist, wenn dann finde ich, dass sie nicht ganz im Interesse des Landes und nicht im eigenen Interesse auf dem Maidan agiert haben. Aber andererseits ist natürlich auch so, dass natürlich soll es auch der Gesellschaft zustehen, wenn Unzufriedenheiten mit der Regierung zu äußern, auch mit Hilfe einer Demonstration. Das ist an sich natürlich nicht verwerflich. Finde ich das sogar ein gutes demokratisches Mittel. Mhm. Aber es muss eben natürlich im gesetzlichen Rahmen geschehen. Wenn es Menschengruppierungen auftauchen, die bewaffnet sind, die mit kugelsicheren Westen zu einer angeblich friedlichen Absichten zu einer Demonstration kommen, warum hast du denn eine kugelsichere Weste an? Warum hat das keiner gefragt, diese Demonstranten? Aber naja, gut. Jetzt sehen wir, was das gebracht hat. Mhm.
Hoffentlich seht ihr dann, Maria, zahlreich am 25. Oktober 2017 um 20 Uhr im Berliner Babylon Kino. Die Adresse blenden wir an dieser Stelle unten ein. Und wir verabschieden uns mit dem Trailer zu dem Film Hilfstransport, eine Reise in den Donbass. Schreibt uns bitte eure Kommentare hier unter das Video. Maria, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben uns gut benommen und dürfen bald wieder mal kommen.
Auf jeden Fall.
Danke. Bis dann.
Danke auch.
Ja, da. Da?
Ja. Na Gott, der ging.
Der erste Polizist, der uns kontrolliert hat, hat gefragt, was ist in dem Auto, in dem Koffer? Und ich habe gesagt, das ist die humanitäre Hilfe nach dem Bass. Und dann plötzlich wollte er gar nichts mehr von uns haben. Meinst du, ja, dann fahrt ruhig weiter. Die anderen Polizisten in Litauen wieder, die uns rausgezogen haben, sie wollten uns zuerst auch diese große Strafe geben. Und dann habe ich mit denen gesprochen und habe gesagt, ja, gucken Sie, wir. Das ist humanitäre Hilfe für den Bass. Wir sind finanziert von gespendeten Geldern. Dann müssten wir nur 170 Euro bezahlen.
Нам дело в том, что власть, та, которая в Киеве, она нас не устраивает. Они там сделали этот переворот, получается, без нашего спроса. Когда мы тоже захотели свою народную власть, они на нас пошли там. Это вообще свои же получается, это как гражданская война.
Ракеты могут легко бить. Я
думал, многие окружают. Здесь давай поставим. Фазиби
как будто свой. Вот били за сутеса. Вот такими расстреливали.
Бетонные мирные жители.
Блокады. И куча возле домов. Вот такая вот.
На девочку с прекрасными глазами.
Вот почем. Чем угощали людей? Называемых террористов, сепаратистов, стариков, детей, женщин. Вот так вот. Какая демократия в Украине?
Зловещие места, там, где человек, главное богатство недр, где еще с войны бойцы лежат, по трое на один квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чумные огонечки по болотам, тени по ночам тебе поют, как будто бросят и хотят чего-то. Откопай меня, браток, я вершинин Саня, пятый минометный полк, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах версии, сейчас послушаешь мою, эх, будет интересней.
Мы плачем, пока плачем,
а там вещать на языке стонов и томола. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорей, умоляю снова. Я Маршанников Сергей, родом из-под Пскова. Адресок мы передай в родную сторонку. 18-й квадрат, черная воронка.
И не будет оружия, быстрее
закончится. В этом славном боевом месте преступления.